ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Michael Riepel. Schönen guten Morgen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Jurist und Schriftsteller und haben sich auf Spurensuche begeben zu den Vorfahren am Schwarzen Meer, waren eigentlich auf dem Weg, eine Hilfsorganisation in der Ukraine zu unterstützen, haben sie auch gemacht. Und daraus wurde eine ziemlich verrückte Geschichte eigentlich in jegliche Richtung. Sind Sie jemand, der Abenteuer braucht?
Ja, ich würde sagen schon. Ich brauche das Abenteuer nicht nur für mich selbst, sondern auch fürs Schreiben. Das Schreiben ist für mich immer... kommt nach dem Erleben. Das heißt, ich muss erleben, um darüber zu schreiben. Ich bin kein Autor, der im stillen Kämmerchen eine Welt erschaffen kann. Das gibt's ja auch und das finde ich immer wieder faszinierend. Aber für mich kommt erst das Erleben und dann das Schreiben.
Das heißt, Sie sind ein neugieriger Mensch oder was ist es, das Sie raustreibt?
Es sind eigentlich die Begegnungen mit den Menschen, die man am besten erfährt, wenn man vor allem alleine reist. Und das können ganz banale Begegnungen sein, die vielleicht für jemanden anderes überhaupt keine Bedeutung haben, aber die dann für mich, eben weil ich auch darüber schreibe, eine besondere Bedeutung bekommen. Das heißt, die Erwartung, diese neue, immer wieder neue Begegnungen zu haben, die treibt mich raus.
Dann fangen wir mit der ersten großen Reise an, als Sie eine Hilfsorganisation in der Ukraine unterstützt haben. Wie kam dieses Engagement zustande?
Das war relativ zufällig. Ich hatte gerade mein zweites juristisches Staatsexamen abgeschlossen und hatte aber irgendwie das Gefühl, das beschreibe ich auch in dem Buch nochmal, raus zu müssen. Und ich hatte auch das Bedürfnis, irgendeine sinnstiftende Arbeit zu tun und eine praktische Arbeit zu tun. Und dann hatte ich eine Kollegin von früher, die ist Ukrainerin, und die hat mir den Kontakt verschafft zu einer relativ kleinen ukrainischen Hilfsorganisation, die in der Ostukraine dort in den Dörfern damals 2018 nahe der sogenannten Kontaktlinie gearbeitet haben. Also da, wo die Separatisten, die von Russland unterstützten Separatisten, mit der ukrainischen Armee gekämpft haben. Und diese Hilfsorganisation habe ich kontaktiert und die waren total unbürokratisch und meinten einfach, okay, du hast Lust bei uns zu arbeiten, komm vorbei. Und ich bin dann nach Kiew gereist, die haben mich mitgenommen in den Osten und dann waren wir schon in einem kleinen Dorf und haben Hilfspakete verteilt.
Und das überschneidet sich dann mit der Spurensuche nach ihrer Großmutter. Ihre Großmutter war Landärztin in Bayern, Hedwig Krämer. Und was war der Anlass dann zu sagen, ja, ich mache mich mal auch auf ihre Spuren?
Ja, als ich die Hilfsorganisation angeschrieben habe, habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht an meine Großmutter gedacht. Das kam erst ein bisschen später, als ich dann schon den Kontakt hergestellt hatte. Da hat mir dann meine Mutter die Lebenserinnerungen meiner Großmutter übergeben. Und das ist ja auch der Moment, in dem das Buch beginnt. Mit dem Hinweis, du weißt schon, dass deine Großmutter eine Geschichte hatte, die sehr eng mit der Ukraine zusammenhängt. Und natürlich hatte ich das im Hinterkopf irgendwo schon mal gehört, dass meine Großmutter im Anführungszeichen aus dem Osten kam, aber ich hatte mir nie groß darüber Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Ich war zu jung, meine Großmutter ist gestorben, als ich 16 war und ich hatte nie die Möglichkeit gehabt, mit ihr persönlich über ihre Geschichte zu sprechen. Und dann begann ich, die Lebenserinnerungen, die meine Großmutter in den letzten 10 Jahren aufgeschrieben hatte, das sind 314 schreibmaschinengetippte Seiten, die ich in dem Buch auch manchmal zitiere. Ich habe begonnen, die zu lesen und mir wurde auf einmal bewusst, mein Gott, da ist eine unglaublich ereignisreiche und tragische Geschichte. Und ich wusste in dem Moment, ich will irgendwas mit dieser Geschichte machen. Aber wie genau ich das machen würde, das war 2018 noch überhaupt nicht klar.
Sie haben gerade erzählt, wie Sie die Erinnerungen Ihrer Großmutter Hedwig Krämer gefunden haben, die mehr als 300 Seiten. Wie war das, aus Ihrem Leben zu erfahren?
Das war eine ganz merkwürdige Erfahrung, weil ich einerseits ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Großmutter hatte und ich hatte sie in sehr guter Erinnerung, aber eben in Erinnerung als Großmutter, als die Großmutter, die uns Märchen erzählt hat, die immer für uns gekocht hat, für uns gesorgt hat. Und in den Erinnerungen kam auf einmal eine ganz andere Geschichte, eine viel packendere Geschichte raus. Für mich war das so ein bisschen wie, als hätte man seine Lieblingsplatte in die Hand genommen, die man immer durchgehört hat über Jahre, Jahre und in- und auswendig kennt und dreht sie auf einmal um und merkt, hoppla, da gibt es ja eine B-Seite. Mhm. Und in dem Fall, hoppla, die B-Seite ist ja viel interessanter als die A-Seite, die ich rauf und runter gehört habe.
Was waren es für Geschichten, Bilder, Erinnerungen, die Sie sofort gepackt haben?
Es war die Tatsache, dass meine Großmutter in ihrem Leben die großen politischen Umbrüche in einer Gegend erlebt hat, die der Historiker Timothy Snyder ja später nicht ohne Grund Bloodlands genannt hat, weil dort zwischen Ersten und Ende des Zweiten Weltkriegs über 14 Millionen Zivilisten ermordet wurden. Und meine Großmutter hat, sie war Schwarzmeerdeutsche, wurde in der Ukraine geboren, floh später in den Kaukasus, dann wieder zurück in die Ukraine. Sie hat dort Krieg, Verfolgung und Hunger erlebt und hat aber trotzdem, trotz all dieser Schicksalsschläge, sich einen Lebensmut bewahrt. Und dieser Lebensmut war es auch, der ihr später es erlaubt hat, ihren Traum umzusetzen, nämlich Ärztin zu werden.
Das heißt, als Kind haben Sie von diesen Geschichten, die Ihre Großmutter erlebt hat und auch durchlitten hat, haben Sie nie etwas erfahren? Sie hat nie darüber gesprochen?
Sie hat nie aktiv darüber gesprochen mit uns. Es war jetzt auch nicht so, dass die Tatsache, dass sie in der Ukraine geboren war zum Beispiel, das war jetzt kein Staatsgeheimnis. Wir haben es einfach nicht aktiv thematisiert und ich war 16 Jahre alt, als sie starb. Und ich hatte einfach in dem Moment nicht das Interesse und auch nicht die geistige Reife, nachzufragen. Ich glaube, Ihre Zuhörerschaft ist vielleicht ein bisschen älter als 16, aber wenn 16-Jährige zuhören, die würden mich wahrscheinlich gut verstehen, dass ich sage,
in
Familiengeschichte
interessiert einen einfach nicht.
Interessiert einen, weil man will weg von der Familie, man will ja wartet drauf, den Führerschein zu machen, auszuziehen. Und in diesem Setting hatte ich einfach nicht die Möglichkeit, meine Großmutter darüber auszufragen. Und das habe ich später bereut natürlich.
Dennoch, ich glaube, vielen der SW1-Hörerinnen und Hörern geht es vielleicht ähnlich, dass man sich irgendwann auf Spurensuche macht. Und vielleicht haben Sie da dann auch noch Tipps, wie Sie vorgegangen sind.
Ja, ich hatte natürlich das große, große Glück, dass meine Großmutter so viel aufgeschrieben hat. Ich würde das als eine Art zweite Chance bezeichnen, weil ich nochmal eine zweite Chance bekommen habe, obwohl ich nicht rechtzeitig gefragt habe, sie neu kennenzulernen. Aber, und das glaube ich unterschätzt man oft, es gibt auch viele Dokumente, die man noch außerhalb der Familie finden kann. Ich war zum Beispiel in den Archiven in der Ukraine und habe dort noch Protokolle des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes NKWD gefunden, die mit der Familie meiner Großmutter zu tun haben. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viel Sekundärliteratur dazu. Und so kann man sich aus diesen verschiedenen Quellen am Ende doch ein sehr stimmiges, gutes Bild zusammensetzen.
Sie haben die Familie Ihrer Großmutter angesprochen. Gab es da Geschwister? Gab es etwas, was rauszukriegen war über die Eltern? Wie war das?
Ja, das Tragische an der Geschichte meiner Großmutter ist, dass sie praktisch ihre gesamte Familie in diesen Wirren verloren hat. Sie hatte 5 Geschwister und von diesen 5 Geschwistern waren alle verschollen nach 1945. Die beiden Eltern waren auch verschollen. Und auch wenn eine Schwester überlebt hat, so ist die doch, die ist dann nach Kasachstan deportiert worden und ist erst sehr spät zurückgekommen nach Deutschland als Aussiedlerin. Und ich kannte diese Schwester noch, aber die ist auch schon verstorben. Das heißt, ich konnte aus der Familie selber niemanden mehr fragen, außer natürlich meine eigene Mutter, die als Kind meiner Großmutter doch noch die eine oder andere Geschichte kannte. Und meine Mutter hat mir dann auch geholfen, nochmal in dem Haus meiner Großmutter zu suchen. Und wir sind auch noch auf Briefe gestoßen aus dieser Kriegszeit und Nachkriegszeit. Und auch das hat mir nochmal geholfen, das Bild zu vervollständigen.
Wenn Sie an Ihren ersten Einsatz in der humanitären Hilfe denken, welche Bilder kommen Ihnen da als erstes?
Also mein erster Einsatz als hauptberuflicher humanitärer Helfer war im Südkaukasus und das war zu einer Zeit, als der Karabachkrieg wieder ausgebrochen ist, 2020. Und für mich war dieser Einsatz unglaublich prägend. Wenn ich an Bilder denke, dann sehe ich vor allem die Familien vor mir, die Familien der vermissten Soldaten. Und man wischt das immer so leicht weg und sagt, naja, das waren halt Angehörige der Armee, aber diese Soldaten, das waren oft Wehrdienstleistende, die 18, 19 Jahre alt waren. Ich habe noch die Listen im Kopf, wo das Geburtsdatum stand und ich geschluckt habe, weil ich gesehen habe, 2001, 2002. Und es war klar, dass von diesen Menschen, die vermisst wurden, nur ganz, ganz wenige lebend gefunden werden würden. Es gab natürlich die Erfolgsmomente, wo wir den Gefangenen lebend gefunden haben und ihn wieder zurückgebracht haben. Aber es gab auch ganz, ganz viele Fälle, wo nur ein Leichnam oder gar nichts zurückkam.
Wie konkret wurde Ihre Arbeit definiert?
Das hängt von der Rolle ab, die man in der Organisation hat. Ich war beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und in diesem Konflikt im Kaukasus hatten die eine ganz wichtige Rolle in der Vermisstensuche. Das heißt, die haben Zugang zu den Kriegsgefangenen, können die sozusagen orten und dann auch betreuen. Und gleichzeitig gab es sogenannte Search and Rescue Operations, wo man auf dem Schlachtfeld die Gefallenen geborgen hat und versucht hat, diese Gefallenen an ihre Familien zu übergeben, weil das Allerschlimmste für eine Familie ist die Ungewissheit, was mit der Person passiert ist. Und selbst wenn die Nachricht vom Tod natürlich eine furchtbare Nachricht ist, ist es immer noch besser, wenn sie jemanden bestatten können, als wenn sie auf Dauer diese falsche Hoffnung haben. Ja. Er kommt irgendwann wieder lebend nach Hause.
Um Abschied nehmen zu können dann.
Genau.
Wurden Sie in irgendeiner Form darauf vorbereitet, was Sie dort erwartet?
Ich glaube, es ist schwierig, weil jede Mission so anders ist, in jedem Land so anders ist und ja auch, dass der Krieg 2020 so eskalieren würde, hat niemand vorher gesehen. Das war ja im Übrigen in der Zeit, wo die gesamte Welt im Lockdown war und das hat auch deswegen hat dieser Krieg es überhaupt nicht in die Medien geschafft, weil es ging um R-Werte und Infektionszahlen und dergleichen. Und wir kamen relativ, als persönlich kam ich relativ unvorbereitet da rein und man musste sich dann einfach in der Situation mithilfe der Kollegen, erfahrener Kollegen anpassen.
Ja, der Kaukasus ist ja überhaupt eine Region, über den wir wenig wissen. Also Sie leben inzwischen mit Ihrer Familie in Armenien und Sie forschen an der Akademie für europäischen Menschenrechtsschutz in Köln zum Völkerrecht und zu Osteuropa. Also das Interesse an Osteuropa, hat das auch etwas mit der eigenen Familiengeschichte zu tun?
Ja, wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, überhaupt nicht. Das ist mein eigener autonomer Wunsch und meine Entscheidung. Ich glaube, spätestens nach dem Buch sehe ich das anders. Die Frage in der Familienforschung ist ja immer, was haben die Leben vor uns mit unserem Leben zu tun? Und da kommt man auf erstaunliche Sachen, die man selbst als, man glaubt immer, man ist ein reflektierter Mensch, aber es gibt eben Sachen, die einen unbewusst beeinflusst haben. Und ich glaube, mein Interesse für Osteuropa kommt auf jeden Fall auch von der Familiengeschichte, auch wenn ich sie nicht besonders gut kannte. Und ich hatte das Glück, dass ich jetzt das auch wissenschaftlich weiterführen kann an der Akademie für Menschenrechtsschutz in Köln, die da in der Region besonders großes Interesse auch haben.
Und wie lässt sich das koppeln? Das ist ja auf der einen Seite die Wissenschaft und auf der anderen Seite bringen Sie ganz viel Erfahrung aus der Praxis dann mit.
Für mich war es immer wichtig, das Völkerrecht auch praktisch zu leben und zu sehen, wie die Umsetzung funktioniert. Denn Recht ist nur etwas wert, wenn es umgesetzt werden kann. Und ein Grund, warum ich auch unbedingt als humanitärer Helfer ins Feld wollte, wie wir das nennen, war, weil ich zuvor im Völkerrecht wissenschaftlich gearbeitet hatte und ich war auch als Rechtsberater in Genf bei einer internationalen Organisation und war da immer bei den Verhandlungen zum Beispiel zugegen, wo es dann um Regelungen von bestimmten Waffensystemen ging oder um die Weiterentwicklung von den Genfer Konventionen, die ja Regeln im Krieg aufstellen wollen. Und da war aber so ein Zweifel, der mich nie losgelassen hat. Und der Zweifel, der hat mir gesagt, so funktioniert das überhaupt? Wie kann man diese Regeln im Krieg anwenden? Und das war einer der Gründe, warum ich unbedingt ins Feld wollte. Und wo ich jetzt auch, wenn ich mit den Studenten rede oder mit Leuten aus der Wissenschaft rede, die Erfahrung einbringen kann, die praktische Erfahrung, wie Völkerrecht im Krieg überhaupt umgesetzt werden kann.
Und was ist Ihr, haben Sie schon ein Fazit oder Zwischenfazit? Wie funktioniert's?
Also ich würde sagen, dass ich aus der Erfahrung mehr Motivation als Frustration geschöpft habe, aber die Frustration gibt es natürlich. Und ich glaube, jeder, der morgens Zeitung liest, der wird darauf stoßen, dass es im Moment und schon immer unglaublich schwere Verletzungen des Kriegsvölkerrechts gegeben hat. Und die sollte man auf keinen Fall kleinreden. Aber es gibt daneben eben kleine und manchmal auch große Erfolgsgeschichten in der Praxis. Zum Beispiel, wenn wir einen Vermissten finden, zum Beispiel, wenn wir Familien zusammenführen, die vom Krieg getrennt wurden, zum Beispiel auch, wenn Gefallene übergeben werden. Und das kommt in nahezu allen Konflikten so vor. Und mein Anspruch ist es sozusagen, neben diesen sehr mediatisierten Verletzungen, die zweifelsohne der Wahrheit entsprechen und die wirklich furchtbar sind, manchmal auch auf die kleinen Erfolgsgeschichten zu verweisen, die es eben nie in die Schlagzeilen schaffen würden, aber die für die Betroffenen weltbewegende Ereignisse sind.
Und wir haben schon einiges erfahren über die Spurensuche nach ihrer Großmutter und der eigenen humanitären Hilfe. Und daraus ist ein Buch geworden, in dem sie beide Geschichten verweben. Ferne Heimat, Altmontal. Wie und wo liegt dieser Ort? Was ist das für ein Ort?
Ja, der Ort mit dem schönen, klangvollen Namen Altmontal liegt in der heutigen Südukraine, ungefähr 1 Stunde südlich von Saporischschja, das vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen, weil dort das größte Atomkraftwerk Europas steht. Und in diesem Ort gab es vor langer Zeit deutsche Familien, viele deutsche Familien. Das war also Teil der deutschen Auswanderung ins Russische Reich, die ja schon unter Katharina der Großen angefangen hatte. Und meine Vorfahren kamen aus Schwaben und aus Baden und sind ins schöne Altmontal ausgewandert. Und die deutschen Familien, die hatten dort Privilegien, die mussten keine Steuern zahlen, die haben gewisses Maß an Land bekommen und hatten es dann relativ schnell zu Wohlstand gebracht. Die waren wohlhabende Landwirte, wohlhabende Getreidehändler und Handwerker. Und das sieht man auch heute noch in der Region. Ich habe die dann 2018 besucht. Und da gibt es immer noch deutsche Bauwerke, die beeindruckend sind. Wie zum Beispiel eine Mühle, die in der Nähe von Altmontal steht. Die ist 7 Stockwerke hoch, 35 Meter lang und trotzdem kein reiner Funktionsbau, sondern wunderbar gemauert mit Ziegeln, mit Gefriesen und Gesimsen. Und wenn ein Gebäude sprechen könnte, dann würde das Gebäude wahrscheinlich sagen, wir haben es geschafft, wir haben es zu Wohlstand gebracht in unserer neuen Heimat.
Wie lange war das eine gute Heimat für Ihre Vorfahren?
Der Abstieg der Deutschen begann eigentlich erst im Ersten Weltkrieg. Also das heißt, bis zum Ersten Weltkrieg waren sie relativ erfolgreich und zu diesem Zeitpunkt gab es 2 Millionen Deutsche im Russischen Reich. Das ist unglaublich viel. Und in ganz verschiedenen Gegenden, man denkt in Deutschland eher an die Wolgadeutschen vielleicht, aber es gab sie auch in der Ukraine, im Südkaukasus, in Bessarabien. Und der Abstieg begann mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges und setzte sich dann fort in der Sowjetunion, vor allem Ende der 20er Jahre mit den stalinistischen Umwälzungen.
Ja, dieses Buch liest sich wie ein Roman und wie dann auch Ihre Großmutter beschreibt, wie es war, Hunger zu leiden. Also ich glaube, auch so etwas kann man sich einfach nicht vorstellen.
Da bin ich ehrlich gesagt auch an meine Grenzen gestoßen, weil ich glaube, es ist schwierig für einen Schriftsteller, das Hungern zu beschreiben, für jemanden wie mich, der in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen ist. Ich habe zwar in meiner Arbeit dann in verschiedenen Ländern hungernde Menschen gesehen, aber ich habe Hunger nie am eigenen Leib erfahren müssen. Und meine Großmutter hat in der Ukraine die größte Hungersnot durchgemacht, den Holodomor, das ja eine künstlich von Stalin verursachte Hungersnot war. Und in dieser Hungersnot sind allein in der Ukraine 4 Millionen Menschen gestorben. Und sie beschreibt das in ihren Erinnerungen. Sie beschreibt, wie sie im Frühling nach draußen gingen im März und die Gräser gegessen haben, die Wurzeln ausgegraben haben. Und sie beschreibt es dann später auch mit der Präzision einer Ärztin, die ihre Hungerödeme selbst diagnostiziert. Aber sie war in dem Zeitpunkt eine Teenagerin. Sie war 12, 13 Jahre alt. Und das konnte ich mir schwer vorstellen, ja.
Dieses Thema Essen, war das dann für Sie, als Sie Ihre Großmutter dann eben erlebt haben, war das immer wichtig dann im weiteren Lauf des Lebens?
Also meine Großmutter hat immer zu viel gekocht, das könnte auf jeden Fall daher kommen. Sie hat uns auch immer bis an den Rand vollgestopft mit Essen. Wir hatten dann immer das Problem, dass wir meine Mutter, meine Großmutter nach den großen Sonntagsessen gestritten haben, wer jetzt wie viel mitnimmt. Und es gab so ein paar Momente, wo man diese Vergangenheit im Nachhinein gemerkt hat. Zum Beispiel auch, dass meine Großmutter immer die Heizungen viel zu sehr aufgedreht hat, weil sie gesagt hat, ich habe in meinem Leben zu sehr gefroren und zu viel gefroren. Damals als Teenager habe ich mir wiederum nichts dabei gedacht. Heute ist mir natürlich klar, woher das kommt.
Ja, und dennoch das Gute, dass sie gerade diese Dinge aufgeschrieben hat, weil sonst ist das vielleicht in historischen Dokumenten gar nicht so auffindbar.
Ja, diese Einzelschicksale sind und vor allem die alltäglichen Momente in dieser Region sind für mich als Schriftsteller unglaublich wertvoll. Und das ist oft so ich arbeite jetzt in anderen Bereichen auch mit Zeitzeugenberichten. Es sind oft Frauen, die diese alltäglichen Momente aufschreiben, weil Frauen damit betraut waren, Wasser zu holen, die Kinder zu versorgen, Essen zu finden. Und deswegen ist es interessant, diese Zeitzeugenberichte zu lesen, weil vor allem die alltäglichen Momente sonst verloren gehen. Die politischen Umbrüche, die kann man nachher auch gut anhand von der Sekundärliteratur nachvollziehen, aber diese alltäglichen Schwierigkeiten, die gehen verloren oft.
Sie forschen auch über Völkerrecht, da haben wir eben schon einiges von Ihnen gehört. Und da kommt eine Anmerkung von Kurt Güner rein zum Thema Völkerrecht und er verweist dabei auf einen Artikel in der Taz, dass Europa ausbleibende Gaslieferungen aus Russland durch Gaslieferungen aus Aserbaidschan ersetzt und Aserbaidschan eben ein autokratisches Regime, das gegen Andersdenkende hart vorgeht. Und sein Kommentar, ja, so geht Völkerrecht. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen.
Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Ich glaube, das drückt was aus, was viele Menschen fühlen. Und ich kann diese Frustration verstehen, denn als Völkerrechtler habe ich dieselbe Frustration. Ich glaube, wenn wir über die humanitäre Arbeit sprechen, müssen wir nur eine Unterscheidung machen. Und zwar gibt es diese politische Komponente, die in der Umsetzung des Völkerrechts eine wichtige Rolle spielt. Und das sind die Reaktionen von Regierungen, aber auch zum Beispiel die Statements von Organisationen wie Amnesty International, die zu Recht Staaten wie Aserbaidschan wegen ihres autokratischen Regierungsstils kritisieren. Und dann gibt es humanitäre Organisationen, die versuchen, in Kriegsgebieten das Beste für die Menschen herauszuholen in einer sehr, sehr schlechten Situation. Und diese Organisationen sind per se neutral. Die dürfen und sollen keine Partei ergreifen in dem Konflikt und die dürfen auch nicht auswählen zwischen Regierungen, die genehmer sind und vielleicht unangenehmer sind. Und die werden immer mit beiden Seiten verhandeln. Die werden auch mit bewaffneten Gruppen zum Beispiel verhandeln, wenn diese bewaffneten Gruppen wichtig sind für die Umsetzung des Völkerrechts. Und dahinter steht so eine grundlegende Neutralität, die nicht aus Feigheit oder nicht aus Unentschlossenheit kommt, sondern aus dem einzigen Wunsch, ich will möglichst gut den Menschen helfen, die in einem Kriegsgebiet leben. Und dafür ist es wichtig, dass man mit allen Parteien verhandelt.
Ja, da schreibt uns Armin aus Bad Säckingen und appelliert an die Menschlichkeit, also er sagt, Familienzusammenführung ist so wichtig oder auch die Übergabe eines Leichnams, die wichtig sind, gerade dann auch im Krieg, um die Menschlichkeit, eine Menschlichkeit und Würde zu erhalten. Und darum geht es dann auch in Ihrer Arbeit.
Ja, ja, genau, das ist das Endziel, dass man diesen Menschen hilft und dafür nimmt man in Kauf, dass man zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht über diese Konflikte sprechen kann. Und ich bin ja jetzt kein Angehöriger mehr dieser Hilfsorganisationen, deswegen kann ich offener sprechen, weil ich wieder in der Wissenschaft arbeite. Aber deswegen kriegt man leider oft auch in der Öffentlichkeit wenig mit von dieser Arbeit, weil sie nicht sehr öffentlichkeitswirksam ist.
Aber und sie findet im Hintergrund statt und soll im Grunde auch gar nicht so medienwirksam stattfinden.
Das ist genau das Ziel, ja. Das ist genau das Ziel.
Auf der anderen Seite kommen dann diese, wie Sie genannt haben, diese kleinen Erfolge, die aber für eine Familie ja so wichtig ist, die kommen dann in der Berichterstattung zu kurz. Und das lässt natürlich auch ein womöglich einseitiges Bild entstehen.
Ja, das ist leider so in der Berichterstattung. Das ist wahrscheinlich auch eines der Grundgesetze der Medienlandschaft, dass eben Verletzungen viel mehr Echo erzeugen als Einhaltungen und positive Nachrichten. Ich bringe mal ein ganz extremes Beispiel. Im vergangenen Mai, also noch nicht so lange her, wurden im Jemen über 1500 Gefangene repatriiert in diesem Konflikt. Und wahrscheinlich haben die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer noch nie davon gehört. Aber das liegt eben daran, dass diese positiven Nachrichten weniger Echo erzeugen.
Michael Repel bei uns in SWR1 Leute. Wir haben schon einiges erfahren aus dem Leben Ihrer Großmutter. Da haben Sie sich auf die Spurensuche gemacht, aus Ihrem Leben Einsätze in der humanitären Hilfe. Sie leben in Armenien. Das ist eine Region jahrzehntelang im Krieg gegen Aserbaidschan. Wie ist es denn aktuell?
Ja, es ist immer noch eine sehr volatile Lage, würde ich sagen. Es ist ein bisschen besser geworden im Vergleich zu den Jahren 2020 bis 2023. Aber der Konflikt ist immer noch nicht beigelegt. Es gibt ein Friedensabkommen, das liegt schon seit Monaten auf dem Tisch. Vielleicht erinnern sich die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es ein Treffen gab bei Donald Trump zwischen Pashinyan und Aliyev, den beiden Staatsführern von Armenien und Aserbaidschan. Aber der Frieden ist immer noch nicht unterzeichnet. Und was in Armenien natürlich eine gewaltige humanitäre Katastrophe war, kann man sagen, war die Vertreibung der insgesamt über 150.000 Karabach-Armenier aus Bergkarabach. Das ist diese umstrittene Region, um die sich auch der Konflikt gedreht hat, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber seit langer Zeit mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird. Und diese Armenier sind jetzt bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau 2023 vertrieben worden und haben überhaupt keine Aussicht auf Rückkehr in ihre Heimat.
Den Konflikt haben Sie gerade angesprochen. Lässt sich so der Ursprung, wie das Ganze entstanden ist, in wenigen Sätzen erklären?
Ich glaube, da würde ich lieber passen. Der Konflikt ist unglaublich komplex für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich interessieren für die Geschichte des Konflikts. Es gibt ein ganz tolles Buch von Thomas de Waal, der diese Geschichte aufarbeitet. Aber es ist vielleicht einfacher, wenn man in die Gegenwart blickt und sich die politische Lage jetzt anschaut. Denn was jetzt sehr deutlich wird, ist, dass eine Seite, nämlich die Armenier, ein ganz klares Interesse an einem Frieden haben und dafür auch bereit sind, sehr, sehr schmerzhafte Zugeständnisse einzugehen. Und leider ist die andere Seite, Aserbaidschan, im Moment noch nicht bereit, so auf die Armenier zuzugehen und diesen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Und das verzögert im Moment die Unterzeichnung des Vertrags, der schon fertig ist. Und es könnte dazu führen, dass diese historische Chance, einen Frieden in der Region, die schon seit Jahrzehnten im Krieg ist, herbeizuführen, verpasst wird. Und das wäre natürlich sehr tragisch.
Und jetzt mussten 150.000 Menschen fliehen aus dieser umstrittenen Region Bergkarabach. Wie ist das Leben für diese Menschen aktuell?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche sind in Armenien geblieben, manche sind weitergezogen nach Russland oder nach Europa. Meine Frau betreibt eine Hilfsorganisation in Armenien, die genau mit diesen Geflüchteten arbeitet. Und sehr oft sind es jetzt die Frauen, die sich schneller anpassen. Und die Organisation hat zum Beispiel ein Programm mit Mikrokrediten, denen es erlaubt, kleine Nähereien aufzumachen oder ein kleines Gewächshaus aufzubauen. Und die Armenier tun einerseits viel, um diese Geflüchteten zu integrieren, aber gleichzeitig ist es wie immer, wenn ein Strom von Geflüchteten ankommt, es gibt auch Spannungen in der Gesellschaft.
Na klar. Und generell das Thema Reisen nach Armenien, würden Sie das empfehlen?
Ich würde das uneingeschränkt empfehlen, ja. Es ist ein wunderbar schönes Land. Es ist auch ein sehr sicheres Land. Manche haben immer den Eindruck, dass wegen des Konfliktes Armenien kein sicheres Reiseland wäre. Nein, es ist wirklich ein sehr sicheres Land. Es gibt sehr wenig Kriminalität. Es gibt unglaublich schöne Natur. Das ist für mich persönlich der absolute Vorteil von Armenien. Die Berge, atemberaubend schöne Berge und die Gastfreundschaft der Kaukasier, die ja allen Kaukasiern gemein ist. Also die gibt es auch in Georgien, gibt es auch in Aserbaidschan, gibt es auch im Nordkaukasus, aber eben auch in Armenien, wo der Gast heilig ist. Es gibt die Geschichte meines Schwiegervaters, der sie immer gerne beim Essen erzählt, dass er nach der Öffnung 1991 der erste Franzose ins Dorf kam. Die wohnen in einem kleinen Dorf im Norden Armeniens. Und weil er nicht zu Hause war, ging der Franzose zum Nachbarn und kehrte dann ein für eine Woche. Und bis heute grämt sich mein Schwiegervater noch immer, dass er diesen Gast verpasst hat und den ersten Europäer im Dorf nicht bewirten konnte. Und das zeigt, wie groß die Gastfreundschaft ist.
Ja, Sie erwähnen so ein bisschen im Buch über die Familie Ihrer Frau und da etwas Persönliches zu schreiben. Wie schwierig war das dann auch? Weil das natürlich dann auch sehr persönlich wird. Irgendwann ist die Geschichte, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben und in diese Familie dann hineinkommen.
Ich hatte das große Glück, dass ich mir beim Schreiben des Buches überhaupt keine Gedanken gemacht habe, wie und wann dieses Buch veröffentlicht wird. Und deswegen war es für mich einfach, weil ich nur geschrieben habe, was für die Geschichte wichtig ist und mir keine Gedanken gemacht habe, dass es später, dass ich hier mal beim SWR sitzen könnte und dann darüber reden würde. Und deswegen fiel mir das beim Schreiben nicht schwer. Und ich bin ganz froh, dass ich mir diese Freiheit genommen habe, so frei von der Seele wegzuschreiben, wie das vonstatten gegangen ist.
Sie war mit dem Deutschen Roten Kreuz in der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt ja einmal Republik Kongo und dann die Demokratische Republik Kongo. Was muss man denn zur Unterscheidung wissen?
Ja, die Demokratische Republik Kongo ist der riesige Fleck im Zentrum von Afrika. Und das ist nicht nur ein riesiges Land, sondern auch ein unglaublich reiches Land mit über 100 Millionen Einwohnern und ganz, ganz vielen Bodenschätzen. Der Kongo hatte das Glück und den Fluch, immer zum richtigen Zeitpunkt oder zum falschen Zeitpunkt, wie man es sehen möchte, die richtige Ressource zu haben. Egal, ob das Kautschuk war oder später Gold oder jetzt im Moment Coltan, das in den Telefonen verbaut wird. Und das Paradoxe ist, dass der Kongo trotzdem eines der ärmsten Länder der Welt ist. Die Bevölkerung des Kongo eine der ärmsten Bevölkerungen der Welt ist. Und leider im Osten, wo ich im Einsatz war, kommt noch dazu, dass es einen sehr, sehr langen und komplexen Konflikt gibt, in dem die Regierung mit verschiedenen bewaffneten Gruppen und auch die Regierung der Nachbarländern immer wieder intervenieren und alle gegeneinander kämpfen. Und gleichzeitig ist der Kongo ein unglaublich faszinierendes Land. Wenn es den Konflikt nicht geben würde, wäre der Osten wahrscheinlich eine der besten Touristenattraktionen der Welt. Man hat wunderbare Seen, wunderbare Regenwälder, wunderbare Tierwelt. Und die Kongolesen haben eine wirklich ansteckende Lebensfreude.
Ist gleich zu spüren, Sie könnten ganz viel darüber erzählen. Ja. Aber vielleicht kurz zur Einordnung auch noch. Dann im Gegensatz Republik Kongo, was muss man darüber wissen?
Ja, also das ist historisch gewachsen. Es gibt sozusagen die zwei Republiken auf der einen Seite des Flusses und auf der anderen Seite des Flusses Kongo. Die Republik Kongo, das ist ehemalige französische Kongo, in der die humanitäre Situation viel besser ist und das auch viel kleiner ist, das Land. Und in der Demokratischen Republik Kongo, das ist das ehemalige Belgisch-Kongo, in dem es ja auch unter der belgischen Herrschaft zu ganz, ganz vielen schrecklichen Kolonialverbrechen gekommen ist. Es ist ein viel größeres Land, das viel schwieriger zu regieren ist. Und der Osten dieses Landes ist wirklich einer der abgelegensten Teile Afrikas mit sehr wenig Infrastruktur. Da kann es passieren, dass sie für eine Strecke von 40 Kilometer mehrere Tage brauchen in der Regenzeit, weil es keine Straßen gibt.
Ja. Da steht jetzt Demokratische Republik Kongo drauf. Wie demokratisch ist es?
Nun ja, es gibt schon Wahlen und natürlich gibt es bei diesen Wahlen auch immer wieder Dinge zu beanstanden. Das größere Problem ist im Kongo, würde ich sagen, dass der Staat, auch wenn er dann in Wahlen legitimiert wird, sehr, sehr schwach ist. Also es gibt im Osten außerhalb der Städte wie Goma und Bunia, wo ich zum Beispiel im Einsatz war, praktisch keine Staatsgewalt. Wenn Sie da schon 5 Kilometer aus der Stadt rausfahren, dann sehen Sie die ersten Checkpoints von bewaffneten Gruppen, die da de facto die Staatsgewalt ausüben. Also das ist völlig normal, die sind auch von der Bevölkerung völlig akzeptiert. Aber das führt natürlich zu einer Fragmentierung, die es unglaublich schwierig macht, irgendwas zu organisieren. Weil wenn Sie von A nach B müssen, kann es sein, dass Sie durch 3 verschiedene Gebiete von verschiedenen bewaffneten Gruppen müssen, die jedes Mal wieder Wegzoll verlangen, jedes Mal wieder andere Anforderungen haben.
Wie sah da Ihr konkreter Einsatz aus?
Im Kongo war es wirklich, wie man sich vielleicht humanitäre Arbeit auch vorstellt, ganz viel mit humanitären Hilfslieferungen verbunden. Das heißt, man hatte Dörfer, die von dem Konflikt betroffen waren, die nichts mehr zu essen hatten, die kein Saatgut mehr hatten. Und das Rote Kreuz hat dann versucht, einen Konvoi zusammenzustellen und diese Dörfer zu beliefern. Das klingt jetzt erstmal einfach, aber wenn Sie die Straßen sehen, dann wird es schon nicht mehr so einfach. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass so eine Hilfslieferung manchmal mehr Probleme schaffen kann, als dass sie löst. Weil wenn Sie in einer sehr, sehr armen Gegend einem Dorf helfen und da Hilfsgüter im Wert von mehreren 1.000 Euro lassen, dann führt das natürlich zu Begehrlichkeiten und es kann sogar dazu führen, dass dann eine bewaffnete Gruppe dieses Dorf angreift und sich diese Hilfsgüter unter den Nagel reißt. Und deswegen ist das Wichtigste, die Verhandlung vorher mit allen Akteuren, das kommt wieder zu dem, was wir vorher schon gesagt haben, man muss mit allen reden, man muss allen erklären, warum man die Arbeit macht, dass man neutral ist, weil ansonsten kann man mehr kaputt machen, als dass man hilft.
Das heißt, eine Möglichkeit, da zu deeskalieren, wäre dann überall etwas vor Ort dazulassen an Hilfsgütern oder was wäre der beste Weg?
Ja, es muss im Endeffekt ein Ausgleich sein. Oft ist es dann so, dass man versucht, eben verschiedenen Gruppen gleich viel zu helfen. Der Kongo ist ja auch sehr multiethnisch und es gibt oft auch Spannungen dann um Ressourcen. Und das andere ist, dass man einen persönlichen Kontakt pflegt mit den bewaffneten Gruppen. Also Teil meiner Arbeit war dann eben den jeweiligen Leuten Bescheid zu geben, den Rebellenführern Bescheid zu geben, dass wir da sind, die zu treffen, mit denen sich hinzusetzen, einen Plausch zu halten, eine halbe Stunde oder eine Stunde mit den Dorfältesten zu reden und so eine allgemeine Akzeptanz für unsere Arbeit zu schaffen.
Was fordern die? Die wollen doch sicherlich auch etwas.
Das glaubt man. Das Problem als humanitäre Organisation, wenn man anfängt sozusagen Bestechungsgeld, das ist ja das, worauf sie anspielen, zu zahlen, dann wird es schwer, weil dann geht der Preis immer nach oben und das Rote Kreuz zahlt kein Bestechungsgeld, einfach weil das wäre das Ende von der Organisation. Ja, da würde der Preis nach oben getrieben und dann könnte man bald nicht mehr arbeiten.
Fordern Sie etwas von den Waren?
Wir versuchen natürlich dann das auszugleichen. Ich sage wir, ich arbeite jetzt nicht mehr da, aber wir versuchen die Hilfslieferungen gleichmäßig zu verteilen, sodass keine Gruppe sich vernachlässigt fühlt. Und das ist ja auch im Grunde die humanitäre Einstellung, dass man sagt, uns ist es egal, aus welcher Ethnie du stammst, aus welcher politischen Partei du stammst. Wenn es Bedürfnisse gibt, dann versuchen wir, die zu stillen. Und das in eine Balance zu bringen, das ist natürlich die schwierige Aufgabe, weil da ja nicht immer nur rationale Akteure dabei sind, sondern da sind dann auch sehr viele Emotionen und gewaltbereite Akteure dabei.
Wir haben gerade über Ihren Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo gesprochen und Sie haben jetzt gerade im Nachgang noch erzählt, dass es teilweise an den Checkpoints Kinder sind, die dort arbeiten. Wie lief das in so einer Situation ab?
Das passiert ganz oft, denn die Arbeit an den Checkpoints ist relativ langweilig. Man hält die ganzen Autos auf und kassiert jedes Mal das kleine Bestechungsgeld, das dann in die Tasche der Rebellenführer fließt. Und deswegen machen das oft Kinder. Und wir hatten teilweise absurde Situationen, wo wir eine Ausnahme hatten von dieser Bezahlung, weil wir eine humanitäre Organisation waren. Aber die Kinder, die 12-, 13-Jährigen, wussten das nicht. Und dann standen wir auf der Straße, rechts und links ein Kind mit einem Gummiseil und wir mit 5, 6 Lastwägen und mehreren Autos, die bereit waren, den Hilfskonvoi vorbeizuführen. Und die Kinder haben uns nicht durchgelassen. Und dann passiert sozusagen das Abwartespiel. Wir mussten dann telefonieren, mussten den Rebellenführer anrufen, der dann später die Freigabe gibt an seine Kindersoldaten, diese Absperrung zu öffnen. Und das zeigt, wie wichtig aber der Kontakt, der direkte Kontakt mit diesen Gruppen ist, weil wenn man den in dem Moment nicht hat, dann kann man, obwohl man alle Mittel zur Hand hat, obwohl man die Lebensmittel vielleicht schon im Lastwagen hat, kann man den Menschen nicht helfen.
Wie gefährlich ist diese Arbeit?
Also es kommt immer wieder zu auch tödlichen Zwischenfällen. Das ist leider so. Sie ist vielleicht weniger gefährlich, als das jetzt klingt, wenn man diese Geschichten hört. Es kommt aber im Jahr immer wieder, also ich kann das für das Rote Kreuz zum Beispiel sagen, immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen oder auch zu Entführungen. Und die beste Lebensversicherung ist natürlich, sehr gute ortskundige Kräfte zu haben und im Zweifel, das mag oft frustrierend sein, aber im Zweifel eine Hilfslieferung nicht auszuführen, wenn man nicht garantieren kann, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt oder die Hilfsempfänger nicht in Gefahr bringt. Weil das ist natürlich das Allerallerschlimmste, was man vermeiden will, dass man hilft und da mehr Schaden anrichtet, als man Gutes tut.
Von außen ist es so schwer nachzuvollziehen, dass es ein Land mit so viel Bodenschätzen gibt, also Erdöl, Holz, Kupfer, Kobalt, Coltan, Diamanten, Gold. Ein so reiches Land und das dann aber unter so großer Armut in der Bevölkerung leidet. Was sind die Hebel, wo angesetzt werden müsste? Wahrscheinlich sehr komplex.
Ja, das ist sehr komplex und es wird immer wieder mantraartig wiederholt, dass jede Lösung des Konflikts eine kongolesische Lösung sein muss. Und das stimmt auch. Es kann keine Lösung sein, die von außen herangetragen wird. Es gibt im Kongo sehr gut ausgebildete, sehr schlaue Menschen, die sich über diese Lösung Gedanken machen. Und das Ausland hat natürlich die Rolle, diese Leute zu unterstützen, diese Kräfte vor Ort zu unterstützen. Gleichzeitig ist es natürlich schwierig, weil Sie haben die Rohstoffe angesprochen und wir, aber nicht nur wir, auch China, die US-Amerikaner, die ganze Welt eigentlich hat einen unglaublichen Hunger an diesen Rohstoffen. Und es gibt eben im Kongo viele Gruppen, die diese Rohstoffe kontrollieren und der Konflikt wird indirekt immer weiter durch diese Rohstoffe finanziert, also auch durch uns.
Ja, also eine schnelle Lösung wird es dann nicht geben.
Leider nicht, ja.
Wie frustrierend ist die Arbeit dann teilweise für Sie?
Ich würde sagen, ich denke in der Arbeit nicht zu viel über die politischen Zusammenhänge nach, weil das ist ja auch nicht meine Arbeit. Da gibt es andere Leute, die sich darüber Gedanken machen. Aber frustrierend ist es schon, wenn die konkrete Hilfslieferung nicht ankommen kann und man weiß, dass die vor Ort gebraucht wird. Oder ich bringe mal ein anderes Beispiel. Wir hatten, ist jetzt egal in welchem Konflikt, aber wir hatten eine Evakuierung von Menschen, die an der Front gefangen waren und das waren ältere Menschen und wir wussten, diese ältere Menschen brauchen jetzt Hilfe. Aber es kam eben kein Waffenstillstand zustande und wir haben jeden Tag die neue Meldung bekommen, dass es weniger Menschen wurden, weil die älteren Menschen gestorben sind. Und wir sind aber nicht in der Lage gewesen, vorzudringen an den Ort, wo wir sie abholen hätten müssen. Und das sind natürlich schon Situationen, die sehr frustrierend sind. Ja.
Und auf der anderen Seite, das, was Sie motiviert, solche Arbeit zu leisten?
Ja, mich motiviert der Grundgedanke der humanitären Arbeit. Das ist der Gedanke der Menschlichkeit, dass eben jeder Mensch, egal wo er herkommt, egal aus welchem Staat er ist, egal auch was er bis dahin gemacht hat, es verdient, dass ihm geholfen wird oder ihr geholfen wird, wenn sie in Not ist. Und ich finde diesen Gedanken unglaublich faszinierend und unglaublich inspirierend. Und dann gibt es natürlich daneben noch die kleinen Erfolgsmomente, die einen motivieren oder die großen Erfolgsmomente, wie wenn sie einmal einer Familie ihren Sohn zurückgebracht haben, der in Kriegsgefangenschaft war, den 18-Jährigen. Das werden sie nie wieder vergessen. Das wird sie für den Rest ihres Lebens motivieren, dieselbe Arbeit zu tun.
Ja, danke, dass Sie die Arbeit leisten und danke fürs Berichten heute Vormittag in SWR 1 Leute, Michael Riepel.
Vielen Dank für die Einladung.
Und die ganze Sendung dann ab dem Nachmittag über swr1.de und ARD Sounds. Schönen Mittag.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.